Cornelia Saalfrank ist Kuratorin und Kunstvermittlerin. Mit ihrer in Wiesbaden ansässigen Kunstagentur berät sie private Kunstsammlungen. Sie ist aber auch selbst Kunstunternehmerin. Sie initiierte die gemeinnützige GmbH Tiny Bee, eine globale Plattform für künstlerische Visionen zur nachhaltigen Gestaltung des Lebens, und kuratiert den Ausstellungsraum Spiegelarche im thüringischen Rodisleben. Ob Kunst die Wirtschaft verändern kann, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Ja, Cornelia, herzlich willkommen im Fantasiemuskel.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Unsere erste Frage ist ja immer eine biografische. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Kunst hat mich immer schon fasziniert und interessiert, sowohl in der Schulzeit wie dann später. Aber ich bin dann erst auf Umwegen tatsächlich zu meinem heutigen Beruf gekommen. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann in Frankreich bei einem Kunstverlag gearbeitet, mit dem Wunsch, mich bald selbstständig zu machen. Und 1991 habe ich mich dann in Deutschland, in Wiesbaden, selbstständig gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass ich immer mehr Unternehmen und auch Hotels damals noch beraten habe. Und ich sage immer gerne, ich bin Autodidaktin und habe durch die Chancen meiner Kunden dann zu dem Weg der Kunstberaterin und Kunstvermittlerin geführt.
Kunstberatung, weiß man ja eigentlich nicht genau, was das so ist, was man da macht. Und mich würde interessieren, jetzt so in der Bandbreite, ist das eher Beraten, was man sich an die Wand hängt? Oder ist es doch auch ein Beraten in Richtung Kunstförderung als soziales, politisches Engagement? Oder anders gefragt, wie bildet sich sozusagen die Bandbreite zeitgenössischer künstlerischer Praxen in so einer Beratertätigkeit ab? Was sammeln Unternehmen, oder vielleicht hat sich das auch in den 25 Jahren, die du das machst, verändert? Das sind so die Fragen, die mich interessieren würden.
Ja, es hat sich sehr verändert und es geht natürlich im besten Fall weit über das dekorative Bild. Privat gerne, sagt man, über dem Sofa und im Unternehmen an der Wand im Büro hinaus. Denn mein Ziel ist es immer zu schauen, welches Unternehmen berate ich, wie sehen dort die Inhalte aus, welche Ziele fördern die Unternehmen, also auch in Richtung sozialer Praxis. Das ist natürlich heute Thema mit Corporate Social Governance oder auch ESG. Da werden wir schon immer mehr auch im Kunstmarkt gefordert, beziehungsweise ich schaue natürlich, welche Künstler sich in welchen Themen betätigen, was sind da die eigentlichen künstlerischen Herausforderungen und Konzepte, und bringe dann die künstlerischen Ideen mit den Inhalten der Unternehmen zusammen.
Das reizt natürlich dazu, weiter zu fragen, beschäftigen sich die Unternehmen mit der Kunst oder geht es trotzdem weitgehend um Anlagen?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Punkte. Nein, es geht eigentlich selten um eine Anlage. Es geht auch nicht darum, sich mit Kunst zu beschäftigen. Also ich bin häufig in der Situation, dass ein Unternehmen erstmal die Sachlage schildert. Das heißt, es gibt keine Kunst, es gibt weiße Wände, es gibt ein nüchternes Umfeld. Und die Freude an einer etwas lebendigeren, sinnvolleren, an einem guten Ambiente für die Mitarbeiter und natürlich auch die Besucher eines Unternehmens, das steht im Vordergrund. Und dann bin ich gefordert, letztendlich die das Interesse für Kunst und die Inhalte erstmal zu entfachen.
Und wie gehst du da konkret vor? Also du sagst ja gerade, die Unternehmensinhalte auch zu gucken, was passt zum Unternehmen, was ist da sozusagen dein Ansatz? Wie wählst du die Kunst aus? Wie guckst du, was braucht das Unternehmen für Kunst?
Also ich beschäftige mich erstmal mit dem Unternehmen selbst. Gibt es zum Beispiel schon eine Kunstsammlung oder nicht? Wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit agiert? Was gibt es für Räumlichkeiten? Auch das ist natürlich entscheidend für die Wahl der Kunstwerke. Gibt es nur Wände oder haben wir auch Möglichkeiten, mit skulpturalen Dingen oder anderen Raumkonzepten zu arbeiten? Und dann ist es natürlich eine Entwicklung innerhalb der Gespräche, die ich führe mit den Vorständen, den Ansprechpartnern, den Entscheidern, den Mitarbeitern, zu spüren, wo liegen die Sensibilitäten auf dieser Seite. Also wo kann man einen roten Faden entwickeln, der tatsächlich auch im Unternehmen sich wiederfindet und dort dann auch Früchte tragen kann, mit einem roten Faden, ein Inhalt, mit dem sich das Unternehmen identifizieren kann.
Was sind das für Früchte? Also wie kann ich mir die vorstellen? Was bewirkt die Kunst tatsächlich im Unternehmen?
Also das kann ich eigentlich erst beurteilen, wenn ich ein Unternehmen länger betreue, also über mehrere Jahre hinaus, sodass wir dann Konzepte haben, die über diese Jahre immer wieder neu in neue Verbindungen treten. Also dass zum Beispiel neue Werke über einen längeren Zeitraum angeschafft werden, dass wir Ausstellungskonzepte haben, die regelmäßig neu gehängt werden, sodass ich auch verfolgen kann, inwieweit Mitarbeiter und die Ansprechpartner dort sich mit der Kunst befassen und natürlich auch durch die Kunst eine Welt erkennen, die etwas persönlich verändern kann. Also das spüre ich schon, dass die Menschen sich dann nach und nach, natürlich nicht alle, das ist ein Prozentsatz, aber dass sie sich für die zeitgenössische Kunst interessieren, dass da ein Fenster aufgemacht wird, das dann auch im persönlichen Leben der jeweiligen Menschen ein Samen setzt für mehr.
Leben ist vielleicht das Stichwort, um Tiny Bee ein bisschen näher kennenzulernen, die globale Plattform für künstlerische Visionen zur nachhaltigen Gestaltung des Lebens. Tiny Bee ist nicht im Unternehmen unterwegs, sondern im öffentlichen Raum. Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen das nochmal anschaulich machen, was Tiny Bee so macht.
Erst vielleicht nochmal zur Herausforderung, warum ich überhaupt dieses Projekt ins Leben gerufen habe. Ich bin natürlich mit meiner selbstständigen Tätigkeit immer mit meinen Kunden auch frontiert mit gewissen Grenzen. Und ich hatte einfach Lust, diese Grenzen aufzuheben, beziehungsweise zu versuchen, mich selber auch kuratorisch und inhaltlich zu verwirklichen. Und die Tiny Bee hat mit der Idee, im öffentlichen Raum den Besuchern die Möglichkeit zu geben, Kunst zu erfahren, auch körperlich zu erfahren, inhaltlich über einen längeren Zeitraum zu erfahren, nochmal ein Fenster aufgemacht, das für mich auch sehr zufriedenstellend war und natürlich dann auch vor Ort. Wir haben das 21 umgesetzt über 3 Monate, das dann vor Ort mit vielen, vielen Menschen regelrecht begeistert gefeiert wurde. Also es waren bewohnbare Skulpturen, insgesamt 12 Projekte, also 8 bewohnbare Skulpturen, 4 Sonderprojekte, die in vielfältiger Weise unsere gesellschaftlichen Herausforderungen in Frage gestellt haben, beziehungsweise eine Plattform geboten haben, dort mit künstlerischen Fragestellungen zum Thema Leben und Arbeiten. Also wie stellen sich Künstler auch solche Raumformen vor, in denen man leben kann? Das hat zu sehr innigen Begegnungen und zu vielfältigen Dialogen geführt.
Muss ich nochmal nachfragen, bewohnbare Skulpturen, wie sah das aus, wer hat die bewohnt, wo standen die, wie kann ich mir das genau vorstellen?
Das war ein Kooperationsprojekt mit 3 Städten, in Frankfurt im Metzlerpark mit dem Museum Angewandte Kunst, in Darmstadt am Landesmuseum Darmstadt, in Wiesbaden auf dem Kranzplatz mitten in der Stadt in Kooperation mit dem Museum Wiesbaden. Und die Künstler waren ausgewählt mit meiner Co-Kuratorin Katrin Lewinsky aus New York. Es waren 8 internationale Positionen, die auf ganz unterschiedliche Lösungen gekommen sind.
Kannst du eine mal vorstellen, die du vielleicht, du wirst alle besonders aufregend finden, aber wo deine Erfahrung sagt, dass die kann man in kurzer Zeit auch anderen so nahe bringen, dass sie sie auch sofort aufregend finden?
Ja, da möchte ich gerne mit Maiko Space anfangen. Eine Skulptur aus Mützel, also Pilzelementen, die im Moment auch in Berlin, in der Berlinischen Galerie zu sehen ist, ab heute. Und zwar in der Ausstellung Closer to Nature. Ich hatte damals die Künstlerin Vera Meyer, die gleichzeitig Wissenschaftlerin an der TU ist, für Biotechnologie, gefragt, ob sie sich vorstellen kann, mit ihrer künstlerischen Tätigkeit interdisziplinär ihre wissenschaftliche Leidenschaft zu kombinieren und eine bewohnbare Skulptur daraus zu entwickeln. Und das hat dann dazu geführt, dass sie mit ihrem Team und dem Architekten Sven Pfeiffer aus diesem Pilzmaterial, das hier in Berlin gewachsen ist, über einen längeren Zeitraum eine biomorphische Skulptur gebaut hat, die erst im Freiraum stand zu der Tiny Bee Ausstellung und auch gleichzeitig Stoffe, also Kissen und Teppiche mit Pilzmaterialien präsentiert hat. Also im Grunde ein innovativer Baustoff, der sowohl in der Kunst so noch nicht präsent war, wie natürlich auch in der Bauindustrie. Aber da wird im Moment viel geforscht und natürlich war das ein prädestiniertes Projekt für das Interdisziplinäre zwischen Kunst, Architektur und Wissenschaft.
Und als das Ganze stand, als die Ausstellung stand, uns interessiert ja die Transformation oder das Gespräch, das man in Gang bringt. Wie ist euch das gelungen dann oder was hast du da für Erfahrungen mitgebracht?
Wir haben sehr viele verschiedene Plattformen angeboten, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Also nicht nur, dass tatsächlich die Nächte und auch über Tag die Skulpturen angemietet werden konnten. Wir hatten eine Kooperation mit Steigenberger, die dann auch für die Toiletten und Duschen gesorgt haben. Die wurden also über viele, viele Stunden auch tatsächlich genutzt, um das Wort mal zu nutzen. Und wir hatten ein Veranstaltungsprogramm, die Tiny Mondays, mit 9 verschiedenen Abenden. Wir haben da immer Kooperationspartner eingeladen, die einen eigenen Tiny Monday zu unterschiedlichen Themen verfasst haben. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Führungen angeboten für Familien, für auch Schulen, für die Interessierten vor Ort. Dann gab es auch ein Podcast, Tiny Bee Podcast, Tiny Bee Quiz. Also im Grunde über die 3 Monate war da sehr viel Möglichkeit, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Du hast eben gesagt, die Kunst wurde genutzt. Und wenn du Kunst in Unternehmen platzierst, dann hat sie da ja auch einen Nutzen. Oder ich kann mir vorstellen, dass man immer behaupten muss gegenüber den Unternehmen, dass sie einen Nutzen habe. Muss Kunst für dich immer Nutzen haben oder gibt es auch nutzlose Kunst oder nutzfreie Kunst? Oder ist das für dich auch sozusagen biografisch aus der Bankenwelt kommend und viel mit Unternehmen unterwegs seiend ganz selbstverständlich, dass es immer so einen Nutzen gibt, dass du das Nutzlose gar nicht attraktiv findest oder ja.
Die Kunst ist natürlich erst einmal frei. Das ist die Voraussetzung letztendlich für viele, viele Künstler zu schaffen. Aber natürlich hat es auch immer schon Kunst, Auftragskunst gegeben. Und mich interessiert eher dieser Part eines Schaffens, dass dieses künstlerische Denken, ich sag immer gerne, es sind natürlich Genies, es sind Querdenker, es sind die KünstlerInnen haben intellektuelles Kapital, das so eingesetzt werden kann, dass sie in einer Aufgabenstellung ganz anders wirken können. Und das ist mit Tiny Bee passiert. Da war die einzige Aufgabenstellung, dass die Skulpturen maximal 30 Quadratmeter haben durften und dass man darin schlafen können sollte. Ist eine Möglichkeit, eine Aufgabenstellung oder wie bei Kunst am Bau, dem Künstler eine Aufgabenstellung zu geben. Und wir haben da tatsächlich größtenteils auch ganz tolle, großartige Kunstwerke, die dadurch entstehen können. Aber es ist natürlich gibt es auch die freie Kunst, die ich sehr liebe und schätze.
Mhm. Wobei ich das ja gerade sehr interessant finde, wenn du das Projekt nennst künstlerische Vision zur nachhaltigen Gestaltung des Lebens. Was glaubst du aus deinen Erfahrungen und Projekten, was kann Kunst besser als andere? Also wie kann Kunst das nachhaltige Leben oder das bessere Leben sozusagen, kann Kunst es besser vorleben, kann es visionärer arbeiten als zum Beispiel Wissenschaft, Vernunft, Philosophie? Keine Ahnung, was auch immer.
Es geht gar nicht darum, ob es sie es besser kann, aber sie bietet andere Möglichkeiten durch die Freiheit des Denkens erstmal. Ja, Architekten denken per se erstmal an einen Nutzen, Designer auch. Das ist quasi in der Aufgabenstellung vorgeschrieben. Der Künstler geht in der Regel oder die Künstlerin anders an solche Fragestellungen heran. Und das kann man ja in den letzten Jahren sehr schön beobachten, dass gerade das Interdisziplinäre auch Möglichkeiten bietet. Also ich sehe durchaus, dass KünstlerInnen immer mehr eingeladen werden in andere Prozesse, auch in Wirtschaftsprozesse, als Coaches, in wissenschaftliche Prozesse, als Ideengeber, die anders in diese Forschungsprozesse eingreifen und Aspekte liefern, auf die man sonst vielleicht nicht kommen würde. Also ich glaube, das ist in allen Berufen unserer Zeit so, dass man immer mehr querdenkt und miteinander nach Lösungen sucht.
Du hast vorhin erzählt, dass jetzt eins der Objekte, die im Rahmen vom Tiny Bee entstanden sind, hier in der Berlinischen Galerie zu sehen ist. Ist für dich Tiny Bee sozusagen abgeschlossen als Projekt im öffentlichen Raum und jetzt sozusagen tröpfelt es in die Institutionen durch oder geht das irgendwie weiter und kriegt nochmal neue Formen?
Also es freut mich erstmal, dass einige Skulpturen nachhaltig weiter präsentiert werden, nicht nur Maiko Space jetzt, sondern auch The House of Dust von Alison Knowles, eine Skulptur, die im 3D-Druckverfahren aus Lehm hergestellt wurde, also auch ein sehr großes Experiment war vor 3 Jahren. Die steht noch in Wiesbaden und wird dieses Jahr in der Retrospektive von Alison Knowles, der Fluxus-Pionierin, im Museum Wiesbaden gezeigt und dann in einer Performance während der Ausstellungszeit auch zerstört. Die Skulptur von Posenenske, Charlotte Posenenske, das war jetzt keine klassische bewohnbare Skulptur, sondern eine bewegliche, begehbare Skulptur im Metzlerpark, soll in Wiesbaden platziert werden, also auch weiterhin einen Platz finden. Und so kann man sehen, auch mit Jankowski wahrscheinlich, mit seiner Skulptur Bodybuilding, werden wir ein Wiedersehen feiern können, dass doch die erste Tiny Bee-Ausstellung weiter wirkt. Aber die Ausstellung selber oder das Konzept ist als Reihe geplant. Wir arbeiten auch an einer zweiten Ausgabe. Das ist im Moment in der wirtschaftlichen Situation, was auch natürlich das Fundraising angeht, etwas schwieriger. Aber ich kann nur sagen, ich arbeite weiter dran. Ja.
Ein anderes Projekt von dir finden wir auch extrem interessant oder ein Projekt, an dem du beteiligt bist, die Spiegelarche in Rodisleben in Thüringen. Da würde ich dich auch bitten, dass du uns das Projekt ein bisschen beschreibst. Und was wir daran so spannend finden, ist, dass ja sehr viel Kunst, mit der wir uns hier auch beschäftigen, im urbanen Raum stattfindet. Auch Tiny Bee war jetzt in Frankfurt, in Wiesbaden, in Darmstadt, alles Großstädte. Und diese Spiegelarche steht irgendwie auf dem freien Feld in Thüringen. Und für diese Frage, was bewirkt Kunst, was bewegt Kunst, ist das vielleicht im ländlichen Raum ja nochmal spezieller, was die da kann, auch was für Aufgaben die hat. Also das würde uns besonders interessieren, was dich bewegt hat, an einem Kunstprojekt im ländlichen Raum, auf dem Acker sozusagen mitzumachen und was die Kunst dort bewegt.
Ja, es ist genau die Frage, ja, wie kann man Kunst dorthin transportieren, wo sie vielleicht bisher noch keine Wirkungen erzielen konnte und auf dem Land gibt es natürlich sehr wenig Kontaktmöglichkeiten, gerade mit zeitgenössischer Kunst. Und in Roldisleben bei Weimar, das ist ein Projekt, ein privates Projekt, das mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement vor einigen Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Ich konnte das Konzept inhaltlich begleiten. Im Grunde steht natürlich erstmal die Frage dahinter, was kann ein Museum der Zukunft sein? Wie kann man im öffentlichen Raum Kunst präsentieren, dass die interaktiv mit den Besuchern zu einem echten Austausch führen kann? Und die Spiegelarche bietet genau das. Es ist also ein Raum aus zwei großen Schiffscontainern, der komplett verspiegelt wurde auf einem privaten Umfeld. Es ist also nicht ein öffentlicher Raum, sondern ein privates Feld, das die Besucher betreten können und dort dann ein Konzept erfahren dürfen, dessen Zielsetzung die Kristallisationspunkte sind, positive Fragestellungen zu ermöglichen, einen Kontakt mit Kunst, der die Betreffende auch körperlich und inhaltlich berührt. Also es geht um Fragestellungen der Ökologie, der Natur und gesellschaftliche Prozesse, die auch die Demokratie betreffen, also die Fragestellung, die die Initiatoren umtreiben und die ich wiederum über die Auswahl der Künstler und die Aufgabenstellung, weil auch hier gab es Aufgabenstellung, dann inhaltlich begleitet habe.
Das ruft natürlich wieder in einem zweiten Schritt zu einer kleinen Konkretisierung. Vielleicht kannst du das an einem Beispiel einer Fragestellung mal plastisch darstellen.
Ja, das erste Projekt hatten wir zusammengefasst unter dem Titel Isolation. Wir hatten einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben und Fabian Knecht hat den Wettbewerb gewonnen. Er hat vorgeschlagen, nicht in der Spiegelarche ein Kunstwerk zu zeigen, sondern außerhalb eine seiner Isolationen gebaut, indem er zwei Bäume vor Ort an der Spiegelarche isoliert hat mit einem White Cube, also hat im Grunde das Museum in die Natur gebracht und hat diese zwei Bäume auf einer gewissen Ebene zugänglich gemacht, die sonst nie erfahrbar ist. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen in diese Räume gestiegen sind über eine Treppe und einen Kontakt zu diesen Bäumen erfahren haben, der absolut einzigartig war. Und das schafft Fabian Knecht, diese Natur menschlich so berührbar zu machen, dass sie etwas bewegt innerlich. Ja. Und es hatte ja sehr viele Besucher, es hat sich rumgesprochen, es war außergewöhnlich und war, glaube ich, ein sehr schönes Projekt, um dort nicht nur den Dialog zwischen den Menschen zu fördern, sondern auch den Dialog mit sich selbst zu berühren.
Du hast eben auch das Stichwort Demokratie erwähnt. In Thüringen sind ja in diesem Jahr Landtagswahlen. Die sozusagen Prognosen sind ja beängstigend oder erschreckend, wie hoch da auch der Anteil von der AfD ist und dann speziell, wie die AfD in Thüringen positioniert ist. Ist das ein Thema, dem ihr euch annehmt? Wenn, wie macht man das auf dem Land, wo eine hohe Prozentzahl da ja Anhänger ist, wo es eine große Spaltung gibt, viel Aggression? Kann man sich dem überhaupt annehmen mit so einem kleinem Kunstraum auf dem Land? Also wie geht ihr damit um? Ist das was, was euch umtreibt und wenn ja, wie?
Man kann es versuchen, man kann ein Angebot schaffen. Natürlich weiß man nicht, ob genau diese Menschen sich dann auch bewegen und dorthin kommen, aber allein das Reden darüber schafft sicher eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Und es gibt immer wieder KünstlerInnen, die das auch konkret ansprechen. Also zum Beispiel das zweite Ausstellungsprojekt waren Werke mit Augmented Reality. Und unter dem Stichwort Illusion hat Anduki Jordan, auch eine Künstlerin hier aus Berlin, ein Werk geschaffen mit einer Vulva, die tatsächlich in Moskau den Kreml verschluckt hat. Also diese Vulva zog durch den Himmel an der Spiegelarche, verschlang den Kreml und spuckte ihn danach sehr verkleinert wieder aus. Also im übertragenen Sinne natürlich ein sehr schöner Hinweis, wie man in anderen Bereichen der Welt, anderen Orten der Welt mit Demokratie umgeht und sie natürlich vollkommen negiert.
Und wie waren die Reaktionen jetzt da drauf? Seid ihr darüber ins Gespräch mit Menschen gekommen, die sonst vielleicht mit Kunst keinen Kontakt haben? Oder hat Kunst geholfen, über politische Fragen weniger aggressiv zu diskutieren? Oder ist es dann auch auf dem Land, so wie hier in der Stadt, dass man zum Großteil die erreicht, die eh schon die gleiche Meinung haben?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, gerade auf dem Land erreicht man andere Menschen. Es sind nicht die Menschen, die per se zu den Kunstorten pilgern, weil das tun sie in der Regel nicht, sondern es sind ganz normale Bürger, die vorher noch keinen Kontakt hatten zur Kunst und die Initiatoren der Spiegelarche, der Grüne Salon e.V. mit Annette Barnett und Johannes Backhaus Barnett, reden sehr viel auch vor Ort mit den Menschen und bestätigen mir immer wieder, dass es gerade Menschen sind, die vorher gar keinen Kontakt hatten und sehr fasziniert sind von diesen Geschichten und den Möglichkeiten, die die Künstler dort entwickeln. Also allein, dass Augmented Reality dort auf dem Land angeboten war und man noch nie die Möglichkeit hatte, mit dem Handy ein AR-Work zu sehen. Das war auch für alte Menschen natürlich. Viele ältere Menschen pilgern dorthin und schauen sich das an und nehmen diese technischen Möglichkeiten auch tatsächlich wahr. Das war sehr überraschend.
Das heißt, ihr macht sehr viele gute Erfahrungen mit Menschen, die eigentlich nicht sich in Kunstkontexte reinbewegen, aber du siehst da gutes Potenzial.
Absolut, absolut. Die Spiegelarche wirkt eben durch das Bauwerk auch schon. Es ist ein auratischer Ort, der fasziniert. Das lieben die Menschen und quasi gleichzeitig dürfen sie dann noch die Kunstwerke erleben. Das macht Sinn, das funktioniert, ja.
Ja, ich glaube, jetzt wäre auch ein guter Punkt, unser letztes Themenfeld sozusagen anzuschneiden, was wir mit jedem Gast, jeder Gästin besprechen, nämlich der ominöse Fantasiemuskel, nachdem wir ja auch unseren Podcast benannt haben. Wir glauben ja, dass es ihn gibt und dass man ihn trainieren kann und dass Kunst dabei hilft. Und deshalb fragen wir jeden und jede, mit dem wir hier sprechen, wie sie das selber bei sich macht. Ja, du scheinst ja auch ein Mensch zu sein mit vielen Ideen. Wie man das trainiert, dass man die Ideen bekommt, dass man sie weiter verfolgt. Die Wege sind ja sehr, sehr lang von der ersten Idee dann zur Ausstellung im öffentlichen Raum oder die Widerstände, die man überwinden muss in Unternehmen, um sie dann wirklich zu einer Kunstsammlung zu bringen, die vielleicht anders ist als das, was das Konventionelle ist. Wie schärfst oder trainierst du deinen Fantasiemuskel? Oder vielleicht sagst du auch, ich habe gar keinen, bei mir ist das ganz anders. Man könnte ja auch sagen, Fantasiemuskel ist ein stark männlich konnotiertes Bild von Kreativität.
Nein, ich bin überzeugt, dass jeder diesen Muskel hat. Wir können den auch trainieren, aber dazu benötigt es eine große Portion Neugierde, eine große Portion Experimentierfreude und eine große Portion Lust an ungewöhnlichen Erfahrungen, neuen Erfahrungen. Natürlich benötigt es ein wenig Zeit, die man sich dafür gibt. Wie mache ich das? Also ich glaube, dass ich immer Lust habe, neue Dinge zu lernen, zu erfahren. Der Kopf schaltet natürlich nie aus, der verzweigt sich und verknüpft immer wieder die Dinge zusammen. Und irgendwann hat man dann dieses Bauchgefühl und weiß, aha, das ist eine Fährte, da schaue ich mal genauer hin, das ist es, das macht mir Spaß, das kann wieder sich weiterentwickeln, weil das Lust macht. Beantwortet das die Frage?
Vielleicht noch, was würdest du anderen als Tipp mitgeben? Hast du einen Tipp?
Ausstellung anschauen. Schadet nie. Auf jeden Fall alles mitnehmen, was geht, sich in Newsletter anmelden, überall Podcast hören, Künstlergespräche sich anhören, alle Einladungen wahrnehmen, überall dabei sein.
Ja, überall dabei sein. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Gerne, danke euch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.